Ja, herzlich willkommen auch von mir. Herzlich willkommen hier vor Ort. Herzlich willkommen im Livestream und herzlich willkommen auch allen, die das später im Podcast oder auf YouTube oder wo auch immer hören oder sehen. So eine ähnliche Begrüßung habe ich schon oft gesehen oder gehört, wenn ich selbst Videos geschaut habe oder Livestreams jetzt während dem Corona-Shutdown. Aber es ist jetzt meine Premiere, das erste Mal, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich nicht nur vor den Leuten predige, die jetzt hier sind, die ich jetzt hier sehe, sondern auch noch vor denen, die auf geheimnisvolle Weise über wunderbare Technik uns verbunden sind. Mike hat uns eben beim Beginn zur Begrüßung des Gottesdienstes an diese Psalmen erinnert, die die Israeliten gebetet haben, gesungen haben auf dem Weg zum Tempel. Und um diesen Tempel geht es in gewisser Weise auch heute Morgen in der Predigt. Benni, kannst du mal die erste Folie einblenden? Es geht um eine neue Perspektive. Ich verrate das einfach schon mal. Manchmal sagen wir ja, man muss das mal aus einer anderen Perspektive sehen oder von einem anderen Blickwinkel und dann sehen Dinge anders aus. Das ist eine Sache. Aber mir geht es heute Morgen um eine andere Art der neuen Perspektive, die damit zwar verbunden ist, aber die noch deutlich darüber hinausgeht, wie ich finde. Und am besten begreift ihr, was ich meine, wenn ihr mit mir ein kleines Experiment macht. Nehmt mal euren Daumen und haltet den so vor eure Nase, so, was weiß ich, 40, 50 Zentimeter. Und dann macht ihr bitte ein Auge zu und schaut auf euren Daumen. Und dann macht ihr das eine wieder auf und das andere zu, gleichzeitig nach Möglichkeit. Und dann seht ihr, wie der Daumen springt. Du musst das machen, Paul, sonst siehst du das nicht. Man muss da mitmachen. Und dann guckt ihr plötzlich nochmal mit beiden Augen auf den Daumen. Und dann seht ihr, ihr seht im Prinzip denselben Daumen, aber ihr seht weder das eine Bild noch das andere, ihr seht ein anderes Bild, ein neues Bild, und zwar ein Bild mit räumlicher Tiefe. Ein Bild mit viel mehr Informationen, als ein Auge es erfassen kann. Und so ähnlich ist es mir ergangen vor einigen Monaten, als ich auf ein und dieselbe Sache aus zwei verschiedenen Blickwinkeln bisher also geschaut habe und irgendwie Gott so diesen Impuls in mir gegeben hat und mir das gezeigt hat, das kannst du mal mit beiden Augen gleichzeitig betrachten. Versuch mal, diese beiden Bilder übereinander zu legen. Und das hat mich total geflasht, wie man auf Neudeutsch sagt. Und zwar war das eine Bild, eine Predigtreihe, die der ICF in München gehalten hat über die Stiftshütte. Die Stiftshütte im Allgemeinen und die einzelnen Elemente und dann im Besonderen über das Allerheiligste und dann noch spezieller über die Bundeslade. Und dann in dieser Zeit haben wir hier von Andreas die Predigt gehört über den Tempel des Heiligen Geistes. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und plötzlich merkte ich, diese beiden Bilder sprechen von einer und derselben Sache. Ich möchte euch diese beiden Bibelstellen einfach mal vorlesen, damit ihr das eine und das andere Bild selber mal angucken könnt. In Hebräer 9, Verse 1 bis 5 lesen wir: Nun hat schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum, das damals ein Zelt war. Es hatte einen vorderen Teil, das Heiligtum, in dem sich der Leuchter und der Tisch mit den geweihten Broten befanden. Dahinter lag durch einen weiteren Vorhang abgetrennt das sogenannte Höchstheilige. Dazu gehörten der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade, in der sich ursprünglich der goldene Krug mit dem Manna befand, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit dem Grundgesetz des Bundes. Auf der Bundeslade standen zwei Cherubim, die auf die Anwesenheit Gottes hinwiesen. Ihre Flügel breiteten sie über die Deckplatte der Lade aus den Ort der Versöhnung. Und jetzt das andere Bild mit dem anderen Auge. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und als wären wir schwer von Begriff, sagt es drei Kapitel weiter noch einmal, 1. Korinther 16, Vers 19. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Die Stiftshütte ist für mich ein Bild dafür oder die Botschaft, dass Gott bei uns Menschen wohnen will. Diese Stiftshütte und all das drumherum, das war ja nicht eine Sache, die Gott gemacht hat, damit die Israeliten ihre religiösen Gefühle irgendwie befriedigen können, weil das ja irgendwie auch ganz nett ist. Das gehört ja vielleicht zum Leben dazu und die anderen Völker hatten das ja auch, Religion und Götterkult. Nein, Gott möchte bei den Menschen wohnen. Gott geht es hier um die Wiederherstellung seiner ursprünglichen Pläne, seiner ursprünglichen Ziele und seiner ursprünglichen Absichten. Was war das eigentlich? Nun, wir lesen in 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel, Verse 27 und 28. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Wenn ich das mal zusammen kondensiere, zwei Ziele werden hier zum Ausdruck gebracht. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er ihm ähnlich sei. Der unsichtbare Gott wollte in dieser Welt sichtbar werden. Und dafür hat er uns Menschen gemacht. Und Gott wollte, dass diese Menschen über diese Erde, über die Schöpfung, die er geschaffen hat, regieren, herrschen. Und beides gelingt uns Menschen nicht losgelöst von Gott, nicht aus eigener Kraft. Diese Ebenbildlichkeit Gottes ist nicht etwas, was dem Menschen inne liegen würde. Es ist nicht eine Sache, die er mitbekommen hat, die ihm zu eigen wäre, die er in sich hat oder die er aufgrund seiner Anstrengung, seiner eigenen Bemühungen erreichen könnte. Ebenbildlichkeit ist etwas, was ihm verliehen wird aufgrund der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Und die Art und Weise, wie der Mensch in dieser Welt herrscht, wie er mit der Schöpfung umgeht, wie Menschen miteinander umgehen, wird ein Spiegel dessen sein, wer er ist. Es wird sein Wesen zum Ausdruck bringen. Entweder das Wesen, das Gott ähnlich ist, oder das, was übrig bleibt, wenn Gott gegangen ist. Und das ist die traurige Realität, die wir dann zwei Kapitel später sehen. 1. Mose 3, Adam und Eva entscheiden sich, diesen Auftrag Gottes, Gott ähnlich zu sein und über diese Welt zu herrschen, losgelöst von Gott, aus eigener Kraft zu probieren. Das war die Versuchung, das war das Angebot der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr müsst nur etwas tun und ich sage euch, wie es geht. Und in dem Augenblick hat Gott das ernst genommen, was die Menschen gewählt haben, ein Leben ohne Gott. Und damit hat der Mensch alles verloren. Er hat die Ebenbildlichkeit Gottes verloren. Und wie das aussieht und wie sich das auswirkt, sehen wir dann 1. Mose 4. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und dann 1. Mose 6 geht das mit der Sintflut los. Die Erde war so verderbt, dass Gott es nicht mehr mit ansehen konnte. Aber Gott hat seine Ziele nicht aufgegeben. Und davon spricht die Stiftshütte. Gott möchte wieder bei uns Menschen wohnen. Ja, Gott möchte nicht nur bei uns Menschen wohnen, Gott möchte in uns Menschen wohnen. Das ist die Botschaft der Stiftshütte. Und das ist auch die Botschaft von diesem Vers in 1. Korinther 3. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Wohnstätte für Gott, ein Ort, an dem Gott zu Hause ist. Eigentlich beide Bilder für sich betrachtet nicht so neu. Aber wenn ich die dann beide zusammennehme, dann merkte ich, das macht was mit mir. Denn diese Stiftshütte, das ist ein Ort, wenn ich da hinschaue, wenn ich mir das vor Augen führe, da habe ich größten Respekt vor. Und es ist ja nicht nur die Stiftshütte, es geht ja um das Allerheiligste. Es geht um den Ort, wo der Hohepriester nur ein einziges Mal im Jahr Zutritt hatte, nachdem er sich vielen Reinigungsvorschriften unterzogen hat, Opfer bringen musste. Einmal im Jahr, eine Person, war es erlaubt, da hineinzugehen. Und nach der jüdischen Überlieferung haben die der Sache trotzdem noch nicht getraut und haben dem hohen Priester eine Schnur an den Fuß gebunden. Der hatte ja dieses Gewand mit den Glöckchen. Und in dem Augenblick, in dem das mit den Glöckchen aufgehört hat, wussten sie, er ist nicht mehr. Und keiner wollte da reingehen und ihn da rausholen. Und damit ihnen das nicht passiert, hatten sie die Schnur, um ihn dann nachher wieder rauszuziehen. So heilig war dieser Ort. Der Ort der Gegenwart Gottes. Und das soll ein Bild sein für mein Leben. Das soll ein Bild sein für dein Leben. Aber genauso hat Paulus das gebraucht. Wenn ihr den Zusammenhang euch klar macht, das war nicht eine erbauliche Botschaft, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, es war eine Warnung. Leute, macht euch klar, euer Leib, euer Leben ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist ein Ort, in dem Gott Wohnung genommen hat. Und als ich das so begriffen habe, dass dieser heilige Ort spricht von meinem Leben, habe ich mir diese Geschichte oder diese Beschreibung der Bundeslade noch mal genauer angeschaut. Und das möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam machen und so Gott will und wir leben, auch in 14 Tagen noch, weil ich das nicht in eine Predigt reinpacken oder reinquetschen wollte. Wie fing das denn an mit der Bundeslade? Nun, der Mose empfängt eine genaue Beschreibung, eine genaue Vorschrift, wie diese Bundeslade gebaut und angefertigt werden muss. Das lesen wir in 2. Mose 25, beginnend in Vers 10. Da heißt es, sie sollen eine Lade aus Akazienholz machen, 1,25 Meter lang, 75 Zentimeter breit und ebenso hoch. Das ist der Kern, das ist der Anfang von diesem hochheiligen Ort, wo Gott gegenwärtig sein will. Akazienholz. Paul, du bist doch Schreiner oder hast mal Schreiner gelernt, ne? Hast du schon mal einen Tisch oder irgendein Möbelstück aus Akazienholz gebaut? Nee. Mir ist auch nicht bekannt, dass irgendein Schreiner Akazienholz wählen würde, weil Akazienholz, also zum Verbrennen ist es gut, aber zu viel mehr taugt es nicht. Also es ist auf jeden Fall kein Zedernholz, keine Eiche, keine Buche. Es ist relativ minderwertiges Holz. Und ich denke, da ist die erste Botschaft, da steckt die erste Botschaft für uns drin. Wenn es darum geht, dass Gott mit uns seine Pläne wiederherstellen möchte, wenn Gott seine Gegenwart uns nochmal neu schenken möchte, liegt es nicht daran, dass wir aus ganz besonders gutem Holz seien. Der Wert liegt nicht in uns. Sondern, und das ist auch eine befreiende Botschaft, du brauchst nicht mehr zu sein als eine leere Kiste Holz. Und so kannst du dich Gott zur Verfügung stellen. Das ist der Anfang. Akazienholz. Und dann geht es weiter. 2. Mose 25, Vers 11. Innen und außen soll sie mit reinem Gold überzogen sein und oben mit einer Goldleiste verziert. Das ist Gottes Antwort. Wenn du Gott dein Leben hinhältst, in dem Bewusstsein, dass es in sich keinen großen Wert hat, dass du Gott nicht beeindrucken kannst, dass du in dir selbst nicht die Fähigkeit, nicht die Kraft hast, die Welt zu regieren, Gott ähnlich zu werden, Gott ähnlich zu sein, Gottes Charakter sichtbar zu machen, dann sagt Gott, ich überziehe dich mit Gold. Innen und außen. Und ich setze oben eine Krone drauf. Nicht, weil du das verdienst, sondern weil ich dich so wertschätze, weil ich dich so liebe. Weil das meine Gedanken über deinem Leben sind. Meine Gedanken für dein Leben. Dieses Gold deckt alles zu, was an diesem Akazienholz noch unfertig, schlecht ist. Es deckt alles zu, alle Astlöcher, jeden Fehler, jede Wunde der Vergangenheit, Narben, die das Leben dir geschlagen hat oder die andere dir geschlagen haben. All das deckt Gott mit Gold zu. Wenn ihr mal schaut, was die Israeliten zum Bau der Stiftshütte verwenden mussten, es waren immer nur Top 1A Materialien und Qualitäten. Es musste alles tipptopp und erste Wahl sein und geläutert im Feuer. Aber das Akazienholz durfte sein, wie es ist. Es durfte kommen, wie es ist. Mich begeistert das. Dieses Gold spricht von einem neuen Kleid, das Gott dir und mir anzieht. Wenn wir zu ihm kommen, in diesem Bewusstsein, wer wir sind und wer wir nicht sind. Ich musste so an diesen verlorenen Sohn denken, der auch gedacht hat, er könnte mit dem Kapital, mit dem der Vater ihn ausgestattet hat, das war eine Menge. Gott hat uns eine Menge mitgegeben als Menschen. Aber nachdem er sich von seinem Vater getrennt und isoliert hat, endet er bei den Schweinen. Aber als er begriffen hat, dass er in sich selbst verloren ist, dass er keine Hoffnung mehr hat, mit sich selbst, mit seinem Leben irgendetwas Vernünftiges zustande zu bringen und zurückkehrt zu seinem Vater, nimmt dieser ihn in den Arm, stinkend und schmutzig, wie er ist. Und er küsst ihn ab von oben bis unten. Und dann zieht er ihm ein neues Kleid an. Das Kleid der Sohnschaft. Und davon spricht für mich diese Überkleidung mit Gold der Bundeslade. In Galater 3, Vers 26 und Vers 27 sagt uns Paulus, dass Gott uns mit dem besten Kleid bekleidet hat, das er hatte. Da heißt es, ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. So sieht Gott dich. Er schaut nicht auf das Akazienholz. Er schaut nicht auf das, was unfertig und hässlich ist. Er hat den Weg, wie er da sich drum kümmert. Das wird nicht alles ausgeblendet. Das wird nicht alles einfach nur zugekleistert und ist ja egal. Das werden wir sehen, wenn wir weiterkommen in der Geschichte. Aber zunächst mal ist das das Bild. Du brauchst keine Voraussetzung erfüllen. Du musst nur kommen und ehrlich sein. Ehrlich sein mit dir selbst. Und ehrlich sein vor Gott, was du bist und was du nicht bist. Ich finde das so eine befreiende und eine wertvolle Botschaft. Und ich bin sicher, dass das ein Schlüssel für alles ist, was kommt. Wenn wir nicht begreifen, dass Gott uns überzieht und überkleidet mit Gold, direkt, gleich am Anfang, so wie wir sind, und dass er uns mit Christus umkleidet und uns von diesem Augenblick liebt und wertschätzt, achtet, uns Würde und Ehre gibt, unabhängig von all dem, was noch nicht so ist, wie es sein sollte, werden wir wahrscheinlich auch nie anders werden, sondern bleiben, wie wir sind. Es ist die Liebe Gottes, die uns gesund und die uns heil macht. Es ist die Annahme Gottes, die uns wiederherstellt. Ich habe lange überlegt, warum aus, jetzt mal menschlich gesprochen, warum aus mir als Kind, der ich, natürlich Kinder sind immer irgendwie lieb und süß oder so, aber wer eigene Kinder hat, der weiß, wie widerlich und ekelhaft und böse Kinder sein können. Und ich hab heute noch Situationen in meinem inneren Auge, also ich rede mal nicht so um den heißen Brei, also ein Thema in unserer Familie war, Christian war motzig. Und Christian hat sich in den Kopf gesetzt, nein, macht wie ihr wollt, ich bin dagegen, ich mache das nicht. Und ich hatte einen starken Willen und ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, außer mit Gewalt, also wenn mein Vater deutliche Signale gegeben hat und ich wusste, jetzt ist, also es gab noch etwas, was ich noch mehr fürchtete als Gesichtsverlust und meinen Willen brechen zu lassen, und das waren Schmerzen und Schläge. Also da habe ich da, aber wenn das nicht gezogen habe, dann war ich manchmal, ich weiß nicht, Stunden, ich habe unterm Bett gelegen, mich versteckt, ich habe wie lange nichts gegessen, einfach weil ich nicht wollte. Aber was hat dieses Verhalten verändert? Und ich bin mir sicher, es war nicht die Strenge meiner Eltern, die sicherlich auch ihren Platz hatte, sondern es war diese bedingungslose Liebe, diese Geduld, mit der meine Mutter mich immer wieder aus diesem Bett hervorgezogen hat, immer wieder aus meiner Motzecke herausgezogen hat. Und ich weiß nicht, ob du es zählen konntest. Nee, es war oft. Und irgendwann war das durchstanden. Weil ich als Christian gedacht habe, nein, also so geht es nicht mehr weiter, ich muss an mir arbeiten, ich muss das in den Griff kriegen, vergiss es. War ich überhaupt nicht in der Lage zu. Ich bin mir, das ist nur eins von vielen Beispielen, aber ich bin sicher, es war die Liebe meiner Mutter, die mich an der Stelle Stück für Stück verändert hat. Und es ist nur ein Bild, es ist ein schwaches Bild. Aber es ist die Liebe Gottes. Die Gnade, meine letzte Predigt war, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und sie erzieht uns. Und das erfordert, dass wir diese Liebe Gottes in Verbindung bringen mit all dem, was noch nicht in uns richtig ist. Und dass wir Ja dazu sagen und sagen, Gott, und ich überlasse dir das. Du wirst einen Weg finden, und wir werden nächsten Sonntag auch ein Stück weit darüber hören, wie der Weg Gottes aussieht, damit wir verändert werden, dass wir transformiert werden. Aber die Voraussetzung, wir dürfen nicht versuchen, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Die Voraussetzung ist, dass egal was jetzt Zustand deines Seins ist, Gott liebt dich so, wie du bist. Und wenn du ehrlich vor ihm bist, dann überzieht er das Akazienholz mit all dem, was da nicht schön ist, mit Gold. Und so sieht er dich. Bis in Ewigkeit. Da wird nirgends berichtet, dass irgendwann dann nochmal das Gold abgepirtelt wurde und man geguckt hat, wie sieht es denn mit dem Akazienholz. Nein, Gott ist fertig damit. Mit dem Akazienholz ist Gott fertig. Und er kommt mit dir zum Ziel. Wie geht es weiter? Also wir haben gesagt, wir beginnen mit einer leeren Holzkiste, die wird innen und außen mit Gold überzogen. Aber sie ist noch leer und sie ist noch offen. Und dann lesen wir in 2. Mose 25, Verse 11 bis 22, wie der Bau weitergeht. Lass dann eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, 1,25 Meter lang und 75 Zentimeter breit. Weiter, lass zwei Cherubim-Figuren aus getriebenem Gold herstellen. Sie sollen sich an den beiden Enden der Deckplatte befinden und fest mit ihr verbunden sein. Die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben über die Deckplatte ausgebreitet halten. Ihre Gesichter sollen einander zugewandt und ihr Blick auf die Deckplatte gerichtet sein. In die Lade sollst du die Urkunde legen, die ich dir geben werde, und den Kasten dann mit einer Deckplatte verschließen. Dort, über der Deckplatte der Bundeslade, werde ich dir begegnen. Du wirst meine Stimme zwischen den beiden Cherubim hören, meine Anweisungen für die Israeliten. Diese Deckplatte verdient, dass wir sie uns genauer anschauen. Aber bevor wir da hinschauen, achten wir nochmal auf die Reihenfolge. Zuerst kommt diese Urkunde in den Kasten. Also das sind die 10 Gebote, diese Steintafeln, das Gesetz Gottes, die Zusammenfassung des Gesetzes Gottes. Was beinhaltet eigentlich das Gesetz Gottes? Also die 10 Gebote sind eine Zusammenfassung, eine Kurzfassung des gesamten Alttest, also des mosaischen Gesetzes, so könnte man es sehen. Aber sie beschreiben letztendlich eine Zusammenfassung des Wesens und des Charakters Gottes. Das ist mir irgendwann mal deutlich geworden. Ich glaube, der Hans-Peter Reuer hat das mal gesagt. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Warum? Weil Gott ist kein Dieb. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Warum? Weil Gott immer die Wahrheit sagt. Diese 10 Gebote spiegeln ein Stück weit das Wesen Gottes wider. Und dieses Gebot Gottes, so wie wir uns verhalten sollen, das legt Gott in diese Bundeslade hinein. Das ist sein Ziel mit uns. Wir sollen so sein, wir sollen wieder so werden wie er. Wir sollen dem Bilde Jesu ähnlich werden. Wir werden verwandelt, wir sollen verwandelt werden, sollen uns verwandeln lassen in sein Bild. Und das wird, finde ich, auch hier wieder deutlich, Gott will sein Ziel, Gott gibt sein Ziel mit uns nicht auf. Das Gesetz Gottes ist das Ziel. Die Wiederherstellung unseres Seins, das ist sein Ziel. Aber er legt die in die Kiste und darauf kommt die Deckplatte. Und auf dieser Deckplatte sind diese Cherubim, diese Engelwesen. Und diese Engelwesen sind ein Zeichen der Gegenwart und ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und die Gesichter sind einander zugewandt, aber ihr Blick ist auf die Deckplatte gerichtet. Was gibt es denn dort auf der Deckplatte zu sehen? Nun, es ist der Ort, an dem der Hohepriester einmal im Jahr das Blut des Opfers hingesprengt hat. Und Hebräer 9 sagt uns, dass Jesus mit seinem eigenen Blut in das unsichtbare, nicht mit Händen gemachte Heiligtum gegangen ist, um sein Blut für deine und meine Erlösung darzubringen. Die Cherubim schauen auf das Blut. Sie schauen nicht auf die Gesetzestafeln. Sie schauen nicht auf das Akazienholz und sie schauen auch nicht auf das Gold, mit dem du überkleidet bist. Die Cherubim schauen auf das Blut des Lammes. Und das ist für mich eine der stärksten Botschaften überhaupt. Gott ist in deinem Leben gegenwärtig, einzig und allein wegen dem Blut, das sein Sohn am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und das ist der Anker, das ist die Versicherung, das ist die Garantie, warum Gott dich auch niemals mehr verlassen wird. Weil die Garantie seiner Gegenwart liegt nicht in dir, sondern sie liegt in seinem Blut. Nicht in Werken, nicht in Erfolg, nicht im Stand deiner Heiligung, deiner Besserung. Und wenn du noch so oft gescheitert bist, es ist das Blut, das die Gegenwart Gottes in deinem Leben ermöglicht hat und bis in Ewigkeit ermöglichen wird. Das ist stark. Aber diese Botschaft hat auch eine Kehrseite. Die ist auch schön, aber ich glaube, die ist uns oft nicht bewusst. Es zeigt uns nämlich, warum Gott das Blut seines Sohnes vergossen hat. Was ist der Sinn? Was ist das Ziel? Warum hat Gott seinen Sohn dahin gegeben? Damit er wieder in dir und in mir gegenwärtig sein kann. Das Ziel ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Gottes Ziel ist es, dass der Himmel wieder zurückkommt auf die Erde, dass Gottes Gegenwart wieder zurückkommt in Menschen, die er geschaffen hat, Menschen, die sich ihm öffnen, die sich erlösen lassen, die sich mit Gott versöhnen lassen, die ihm ihr Leben zur Verfügung stellen, damit er dort leben und wohnen kann. Und mit der Gegenwart Gottes ist der Grund gelegt, ist das wieder da, was es möglich macht, dass wir auch wieder Gott ähnlich werden können in unserem Sein. Aber unser Sein wird auch unser Tun und unser Verhalten prägen. Gott hat die Ziele mit dieser Schöpfung nicht aufgegeben. Weder die Ziele, die er für den Menschen hatte, noch die Ziele, die er für diese Erde, für seine ganze für alle Kreatur hat. Gott möchte wieder zurückkehren. Gott hat etwas vor mit uns, hier und jetzt auf dieser Erde. Jesus hat seine Jünger nicht umsonst gelehrt, Folgendes zu beten: Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wo soll das geschehen? Ja, auf der Erde, aber wo auf der Erde? In Menschen. In Menschen, die ihm ihre leere Holzkiste bringen, die sich von ihm reinigen, mit Gold überziehen, wiederherstellen und von seiner Gegenwart erfüllen lassen. Und wie kann das geschehen? Na, davon hören wir in, so Gott will, in 14 Tagen mehr. Dann schauen wir uns an, was Gott noch in diese Bundeslade hineingelegt hat. Denn es ist nicht nur das Gesetz. Wir haben es am Anfang in dem Text aus dem Hebräerbrief gehört. Da sind noch andere Dinge hineingelegt worden. Und ich freue mich wirklich, das mit euch zu teilen. Jetzt machen wir hier einen Punkt. Und ich möchte, dass wir die Gedanken, diese Kerngedanken nochmal vor unserem inneren Auge oder in unserem Herzen bewegen, ist, glaube ich, besser. Und ich habe dazu ein Lied mitgebracht, das der Johannes Hartl geschrieben hat. Dessen Text ist für mich wunderbar zusammenfasst, was ich heute versucht habe, ein Stück weit mit euch zu teilen. Und das hören wir betend, singen dürfen wir ja eh nicht. Und danach lade ich euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft und ja, dass wir Gott darauf antworten.